Schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier wieder bei euch sein darf. Und vielen Dank auch für eure Unterstützung in der chinesischen Arbeit, für eure Fürbitte und was ich immer wieder auch an Anfragen von euch höre. Ich möchte euch grüßen von der chinesischen Gemeinde Nürnberg, wo ich nachmittags wieder hingehe, und von der Erlanger Freien Baptistengemeinde natürlich auch. Ich bin ja in zwei Gemeinden und habe zwei Gemeindienste. Ja, ich setze heute eine Predigtserie fort. Da habt ihr das letzte Mal schon, wo ich hier war, den ersten Teil gehört. In unzähligen chinesischen Bibelgruppen spricht man natürlich auch über viele Gleichnisse. Und Chinesen haben eine bestimmte Art, die Welt zu sehen, die sich von der deutschen Art gewaltig unterscheidet. Und da gibt es viele, viele Missverständnisse in Gleichnissen bei Ihnen. Und so denke ich, habe ich dann eine Serie angefangen für die chinesische Gemeinde. Und ich denke, es ist vielleicht doch nicht ganz uninteressant für euch, das auch mal zu hören. Ich habe natürlich jetzt einiges überarbeitet für die deutsche Gemeinde, weil bei Chinesischen gibt es manche Besonderheiten. Es gibt verschiedene Gleichnisse, die Jesus erzählte. Einige sind leicht verständlich, wie zum Beispiel die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, der verlorenen Münze, dem verlorenen Sohn und dem barmherzigen Samariter. Andere Gleichnisse sind nicht so leicht zu verstehen. Es gab im Dienst von Jesus zwei Abschnitte, ganz grob eingeteilt. Der erste Abschnitt ist, Jesus wurde angehört und sein Anspruch, der Messias zu sein, wurde geprüft. Der zweite Abschnitt war, Jesu Anspruch, der Messias zu sein, wurde abgelehnt. Im ersten Abschnitt seines Dienstes lehrte Jesus mit Vollmacht, verständlich und nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, wie in Matthäus 7, Vers 29 lesen, Markus 1, Vers 22, Lukas 4, Vers 32, und wie die Schriftgelehrten nur die Auslegung der Schriften vorausgegangener Schriftgelehrten zitierten, lehrte Jesus das, was er von seinem Vater selbst empfangen hatte, wie in Johannes 7, Vers 16 gesagt. Bereits zu Beginn seines Dienstes, als Jesus in der Synagoge von Nazareth lehrte, beanspruchte er, der Messias zu sein. In Lukas 4, 13 bis 30 können wir das sehen. Es ist übrigens sehr interessant, dieser Schabbat, an dem er dort in der Synagoge gesprochen hat, da wird Jesaja 61 zitiert, wird jedes Jahr in der Synagoge wiederholt. Das ist der Schabbat vor dem jüdischen Neujahr. Da hat Jesus dieses gelesen, Jesaja 61 gelesen und dann erklärt, dass er der Messias ist. Und sofort wurde in dieser Synagoge sein messianischer Anspruch in Frage gestellt. Trotzdem setzte Jesus seine Lehrtätigkeit an verschiedenen Orten fort, heilte Kranke, trieb Dämonen aus. Durch diese Zeichen und viele andere Zeichen erwies er sich als Sohn Gottes und als der Messias. Mit der öffentlichen Ablehnung als Messias durch die Schriftgelehrten begann Jesus zweiter Dienstabschnitt. Jesus sprach zu seinen Jüngern unverändert, verständlich, zum Volk aber redete er zunehmend in Gleichnissen. Um Jesu Gleichnisse zu verstehen, müssen wir folgende Fragen klären zunächst einmal. Erstens, in welchem Zusammenhang erklärt Jesus dieses Gleichnis? In welchem Zusammenhang erzählt er dieses Gleichnis? Zweitens, an wen richtet sich die Botschaft dieses Gleichnisses? Das ist ja sehr genau, müssen wir genau wissen. Das ist nicht immer die Gemeinde, die noch gar nicht da ist, zu der Zeit, wo Jesus die Gleichnisse erzählte. Das ist erst einmal Israel und seine Jünger. Drittens, wer waren die handelnden Personen und was waren die Gegenstände der Gleichnisse? Die öffentliche Ablehnung Jesu als Messias begann mit der Beschuldigung der Pharisäer und Schriftgelehrten, dass Jesus Geister durch den Obersten der Dämonen ausgetrieben habe. Das sehen wir in Matthäus 12. In dem Zusammenhang steht auch unser Gleichnis heute in Matthäus 13. Der Zusammenhang ist da im Grunde sehr deutlich. Er wurde beschuldigt, Dämonen getrieben zu haben mit dem Obersten der Dämonen. Und nur in diesem Zusammenhang, nur in diesem Zusammenhang spricht Jesus von der Sünde gegen den Heiligen Geist, die hier diese Leute, die diesen Vorwurf erhoben haben, begangen haben. Jesus hatte alle Zeichen getan, die ihn als Messias ausgewiesen hatten. Dennoch glaubten die Schriftgelehrten und Pharisäer in der Mehrheit Jesus nicht. Und Jesus kündigte das finale Zeichen seiner messianischen Sendung an. Das hat er schon in Johannes Johannes 2 erklärt, wo er den Tempel gereinigt hatte. Und dann auch in Matthäus 12, 38 bis 32. Das finale Zeichen ist das Zeichen des Jona. Was ist das Zeichen des Jona? Ich hatte einmal einen Bibelkreis, die haben gar nicht gewusst, was das Zeichen des Jona ist. Und sagen, verstehen wir nicht. Habt ihr noch nie die Geschichte von Jona gelesen? Nein. Bei uns in chinesischen Hausgemeinden liest man kein Altes Testament. Okay, da könnt ihr das nicht verstehen. Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches und danach kam er wieder her. Und so wird Jesus 3 Tage, hat er gesagt, weg sein und dann wieder auferstehen und wieder da sein. Das ist das Zeichen, das finale Zeichen des Messias. Seit der Auferstehung Jesu, die zweifelsfrei ist, denn woher wissen wir seinen Namen? Jesus ist ein unbedeutender Mann gewesen. Er hatte keinen großen politischen Einfluss. Er hatte keine Bücher geschrieben. Er hatte 12 Jünger, die ihm hinterherliefen. Keine große Bedeutung. Wenn der Mann gestorben wäre, gekreuzigt und im Grab geblieben wäre, könnte man vielleicht zufällig bei archäologischen Ausgrabungen seine Leiche finden, seine Überreste finden. Aber seinen Namen wüssten wir nicht mehr. Dass wir seinen Namen wissen, ist ein ganz klarer Hinweis darauf, er ist wirklich auferstanden. Und er hat bewiesen durch seine Auferstehung, dass er der Messias ist. Jetzt steigen wir ein in unseren Text, aber bevor wir zu den Gleichnissen kommen, erst einmal noch kurz die Verse 46 bis 50 in Matthäus 12. Denn es ist sehr wichtig zu verstehen, die Bibel erklärt sich aus dem Zusammenhang. Wir müssen den Zusammenhang immer wieder verstehen. Wenn wir also irgendwas lesen, sollten wir ein paar Verse vorher, ein paar Verse nachher mal lesen. Das ist sehr, sehr wichtig. Der Kontext ist sehr wichtig zum Verständnis der Bibel. Ich lese mal die Verse 46 bis 50. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihnen, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der ihm das sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hände aus über seinen Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Während er noch zur Volksmenge sprach und es kritisch wurde, kam seine Familie und wollte ihn rausholen. Sie wollten mit ihm reden. Ich vermute, sie wollten die Situation entschärfen. Sie wollten Jesus ein bisschen herunterholen, nicht? Und Jesus wies auf seine Jünger und sagte, die, die den Willen des Vaters tun, die sind meine wirkliche Familie. Wer tat nun den Willen des Vaters? Wer tat zur Zeit Jesu den Willen des Vaters? Der glaubte, dass Jesus der Messias ist. Jetzt kommen wir zu den Gleichnissen. Matthäus 13, die Verse 1 bis 2. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Jesus verließ das Haus, in dem er vorher lehrte, und setzte sich an den See. Und dort versammelte sich eine große Volksmenge, um seine Lehren zu hören. Man kann annehmen, dass die wenigsten dieser Menschen daran glaubten, dass Jesus der Messias war. Aber die Zielgruppe, an die Jesus das folgende Gleichnis richtete, waren nicht seine Jünger. Es waren nicht seine Jünger, die bereits ihn als Messias angenommen hatten. Es war die Volksmenge, die sich am See um sie herum versammelt hat. Nun folgten 4 Gleichnisse. Das Gleichnis vom Seemann, das Gleichnis vom Unkraut, des Ackers, das Gleichnis vom Senfkorn, das Gleichnis vom Sauerteig. Heute besprechen wir nur das erste Gleichnis dieser 4 Gleichnisse. Und Jesus erklärte die Bedeutung von 2 Gleichnissen. Und damit gab er einen Schlüssel zum Verständnis weiterer Gleichnisse. Lesen wir jetzt das erste Gleichnis. Nicht vergessen, er sprach zur Volksmenge, die Verse 1 bis 2, Volksmenge stand da, und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Seemann ging hinaus zu sehen, indem er säte, fiel etliches auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Untersuchen wir zuerst mal dieses Gleichnis. Da war ein Seemann, der brachte seine Saat aus. Und damit war dieser Seemann sehr großzügig und ich möchte mal sagen, in einer gewissen Weise unökonomisch. Er scheint nicht besonders auf die Bodenbeschaffenheit geachtet zu haben. Vers 4. Der Seemann streute einen Teil seines Samens auf den Weg. Er muss gewusst haben, dass er damit Vögel fütterte. Nicht, wenn man in der Stadt Nürnberg mal auf den großen Plätzen sieht, da sieht man eigentlich manchmal so ältere Damen, die dann mit irgendwelchen Körnern Vögel füttern, Tauben füttern. Das hat er hier gemacht. Der Seemann streute aus auf den Weg und fütterte Vögel, die das auf dem Weg gesehen sofort aufrasen. Das war eigentlich Verschwendung, aber er tat das trotzdem. Dann in Verse 5 bis 6. Der Seemann streute seinen Samen auf steinigen Boden. Dort ging der Samen interessanterweise sofort auf, weil er aber keine tiefe Erde vorhanden war, ging dieser Samen sofort auf. Man konnte sofort was sehen, man sah sofort Ergebnisse, ja, es war sofort was zu sehen. Und nach kurzem Wachstum wurde die aufgegangene Saat von der Sonne verbrannt und verdorrte. Auch Verschwendung. Vers 7. Der Seemann streute seinen Samen unter den Dornen. Dort gab es andere Gewächse, die in Konkurrenz zu ausgestreuten Samen standen. Nicht, es gibt zurzeit in der Umweltchemie die Diskussion über den berühmten Stoff Glyphosat. Die Wirkung dieses Stoffes ist, alles andere, was nicht wachsen darf, wird eben zerstört. Und die Pflanzen, die dort gesät werden, sind gegen diesen Stoff resistent. Weil, wenn die Pflanzen gesät werden, es wachsen andere parallel dazu auf, ja, dann können die Pflanzen sich nicht entwickeln. Und die haben wieder das Gleiche. Wir haben Konkurrenz zu den gesäten Samen. Das sind die Unkrautpflanzen oder die Dornenpflanzen, die hier da sind. Die wachsen schneller und der ausgesäte Same kann sich nicht entwickeln. In Vers 8 geht man davon aus, dass der Seemann seinen Samen gleichmäßig verteilte, dann wären 25% der Aussaat auf einen fruchtbaren Boden gefallen. 75% verloren, 25% auf fruchtbaren Boden. Dort konnte sich der ausgesäte Samen entwickeln und 100-fältig, 60-fältig und 30-fältig Frucht bringen, je nach Art der lokalen Wachstumsbedingungen und der ausgesäten Körner. Für die Volksmenge, der Jesus dieses Gleichnis erzählte, endete Jesus mit den Worten: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Diese Formulierung kommt in der Bibel insgesamt 6-mal vor. Was meinte Jesus damit? Konnte ihn die Volksmenge hören und verstehen? Ich vermute, dass die Volksmenge diese Geschichte ganz unterhaltsam fand, aber nichts damit anfangen konnte. Ohren hatten sie, sie hörten auch, aber sie verstanden nicht. Die Jünger Jesu verstanden dieses Gleichnis allerdings auch nicht, obwohl sie als Messias glaubten. Und die Jünger traten, Vers 10, hinzu und sprachen: Herr, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Das ist ja neu. Vorher hast du klar geredet, warum jetzt Gleichnisse? Warum redest du jetzt in Gleichnissen zu ihnen? Ist es nicht einfacher, klar zu erklären, was du willst, damit die Leute dich verstehen können? Warum Gleichnisse? Warum so unklar? Bisher konnten die Jünger Jesus gut verstehen. Diesmal war es anders. Deshalb diese Frage: Warum redest du in Gleichnissen? Und diese Frage war berechtigt. Und Jesus beantwortete diese Frage nur seinen Jüngern. Er wurde seine Stimme leiser, holte seine Jünger zusammen und sagte so: Ihr sollt etwas mehr wissen als die anderen. Er antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreich gewährt werden. Und wer nicht hat, dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Weil Jesus Jünger hatte, die an den Messias glaubten, war es diesen Jüngern gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Jesus erklärte ihnen, dass es in diesen und folgenden Gleichnissen um das Reich Gottes ging. Diese Geheimnisse waren nicht für die Volksmengen bestimmt, ja, okay. Sondern nur für seine Jünger Jesu, nur für Jesu Jünger, für niemand anders. Die Volksmenge hörte die Gleichnisse, mehr nicht. Denn Jesu Jünger hatten ihn als Messias bereits angenommen und damit die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Wenn wir Johannes 1, Vers 12 lesen, wer Jesus Christus annimmt, hat die Vollmacht, Gottes Kind zu sein. Hat nicht jeder. Nicht jeder kann zu Gott kommen. Dazu brauchen wir eine besondere Vollmacht, einen bestimmten Zugang. Und wer an Jesus Christus glaubt, hat diesen Zugang. Er hat diese Vollmacht, zu Jesus Christus zu kommen. Nicht, wenn ich vor Gericht gehe als Sachverständiger, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich sage nichts und komme durch Kontrolle, muss mir alles aus dem Gürtel ablegen, da wird ein Metall geprüft und so weiter. Oder ich zeige meinen Dienstausweis und schon komme ich durch. Ja, ganz einfach. Keine Kontrolle, Dienstausweis und bin durch. Ich habe die Vollmacht, durchzugehen. Wir, durch Jesus Christus haben wir, die wir an Jesus Christus glauben, und die Jünger haben die Vollmacht, seine Kinder zu sein. Das ist eine bestimmte Autorität, das ist wie eine Immunität auch eines Botschafters. Ja? Das ist was ganz, ganz Hohes. Und die Jünger haben das, weil sie Jesus bereits angenommen hatten. So, und wurde ihnen mehr gegeben als denen, die den Messias nicht akzeptierten. Jetzt gehen wir weiter. Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Jetzt erklärt Jesus seinen Jüngern, warum er zu den Volksmengen in Gleichnissen sprach. Die Volksmengen sahen, aber sahen nicht wirklich. Die Volksmengen hörten, aber hörten nicht wirklich. Lesen wir mal den Originaltext in Jesaja 6, den Jesus hier zitiert. Jesaja 6, da ist dieser Jesaja vor dem Thron Gottes, als der König Usia gestorben ist. Und er hört dann Gott fragen, wen soll ich senden? Und da sagt er in Vers 9, Jesaja 6, Vers 9 bis 10, und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett. Mache seine Ohren schwerhörig, verkleere die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Wenn die Volksmenschen wirklich gesehen und gehört hätten, könnten sie Jesus als Messias angenommen haben. Jesus hat alles getan, in Vollmacht gelehrt, Arme das Evangelium erklärt, Blinde sehend gemacht, Lahme gehend gemacht, Taubstumme geheilt, Dämonen ausgetrieben, und er hat sogar Aussätzige geheilt, was in der Geschichte Israels bis auf Miriam in der Wüste niemals vorgekommen ist. Sie haben ihn als Messias erkennen können. Aber sie taten es nicht. Sie hatten bereits ihr eigenes Urteil über Jesus gesprochen und damit festgelegt, dass Jesus nicht der Messias sein konnte. Es ist bis heute so. Ich höre es aber immer wieder, wenn Rabbiner dann in Berichten die Frage stellen, in Interviews: Könnte Jesus nicht der Messias sein? Sagen sie: Naja, über die Auferstehung Jesu gibt es sicherlich kaum Zweifel, habe ich gehört von einem Rabbiner. Aber wenn der Messias kommt, beginnt das messianische Friedensreich. Haben wir Frieden? Nein, also ist Jesus nicht der Messias. Eine sehr kurze Ansicht, die völlig das Leiden des Messias in Jesaja 53 ausblendet. Durch diese Ablehnung hatte Israel, durch diese Vorstellung, jetzt beginnt das messianische Reich und wir brauchen keine Vergebung unserer Sünden, keine Reinigung unserer Sünden. Wenn der Messias kommt, dann beginnt sofort das messianische Reich und wir werden hoch erhoben als Volk Israel über alle Nationen. Diese Vorstellung hat Jesus nicht erfüllt. Und darum haben sie den Messias abgelehnt. Aber sie hätten ihn anerkennen können, denn die Taten des Messias waren da. Und durch die Ablehnung des Messias, die sie ausdrückte, durch Dämonen, die Dämonen treibt er durch den Obersten der Dämonen aus, haben sie die Tür zugemacht. Und von diesem Zeitpunkt an war die Umkehr des Volkes Israel, war es für die Umkehr des ganzen Volkes zu spät, nicht für Einzelne, aber für das Volk. Es gab in der Geschichte Israel öfter solche Beispiele. Ein Beispiel, wo die Umkehr unmöglich war, war zur Zeit des Königs Josia. Josia, der Sohn von Manasse, der Israel ganz gewaltig geschadet hatte, zum Schluss oder im Laufe seines Lebens aber sich bekehrt hatte. Kurz vor der babylonischen Gefangenschaft hat Josia noch ist Josia zu Gott umgekehrt, hat den ganzen Tempel gereinigt, ein großes Fest, ich glaube, das war das Passafest organisiert. Seine Umkehr nutzte nur ihn und seiner Generation. Gottes Gericht über das Südreich war bereits beschlossen und konnte nicht verhindert werden, wie wir 2. Könige 22, 15 bis 20 lesen. Das bedeutete nicht, dass die einzelnen Volksmengen nicht persönlich zum Messias umkehren konnten. Vielleicht sogar der ein oder Ankläger, der meinte, Jesus hätte den Dämon durch Satan ausgetrieben. Vielleicht war es für ihn noch eine Chance. Für das Volk war es zu spät. Es hatte den Messias abgelehnt. Ein zweites Beispiel finden wir in der Wüstenwanderung, wo nach der Wanderung in der Wüste die Botschafter zurückkamen, die Kundschafter zurückkamen, die das Land erkundet hatten. Und Israel gesagt hat, wir schaffen es nicht, das Land zu erobern und gegen Mose und Joshua einen Aufstand gemacht haben. Ja, da hat Gott gesagt, okay, für euch gibt es keine Umkehr mehr. Jetzt bleibt ihr hier und sterbt alle in der Wüste. In der Phase befand sich jetzt Israel auch. Und deswegen diese Gleichnisse. In Jesaja 53 lesen wir, dass der Messias abgelehnt wird. Jesaja 53, die Verse 1 bis 3. Bevor der Messias seinen Dienst beginnen konnte eigentlich, wurde er schon abgelehnt. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgesprossen, wie ein Wurzelspross aus dünnem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Als wir ihn sahen, hatte er kein Ansehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von allen Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem er das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und dann Psalm 118, 22, da sehen wir auch diese Verheißung, die da eintritt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworfen. Israel hat den Stein, als Bauleute haben den Stein, der Eckstein werden sollte, verworfen. Ja, wie gesagt, ich habe schon erzählt, in der Geschichte Israel gab es schon einmal eine Sünde, die wo ein Einzelner umkehren konnte. Nicht die Menschen, die in der Wüstenwanderung dann in den 40 Jahren gestorben sind, hatten durchaus auch die Chance, noch gerettet zu werden, an Gott zu glauben, auch wenn sie am Aufstand gegen die Eroberung Kanaans beteiligt waren und deswegen in der Wüste bleiben mussten. Aber sie hatten individuell die Chance umzukehren, aber das Volk hatte keine Chance umzukehren. Und so ist jetzt in der Situation in Israel genauso gewesen, zur Zeit Jesu, als sie den Messias abgelehnt hatten. Diese Generation würde das Reich Gottes nicht kommen sehen. Ich denke, sie hatten danach noch 40 Jahre Zeit, bis zur Zerstörung Jerusalems umzukehren. Und dann war auch das dann erst einmal vorbei, vorübergehend. Denn als eines Tages wird Israel umkehren. Lesen wir Vers 18, Matthäus 13, Vers 18. Entschuldigung, da war noch anders. 16 bis 17 erstmal. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut und haben es nicht gesehen. Zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Die Jünger Jesu hatten ein besonderes Privileg. Sie durften Jesus als den Messias erkennen. Und das ist das, wo Jesus gesagt hat, zu Petrus gefragt hat, wer glaubt ihr, der ich sei? Du bist Jesus, du bist der Sohn Gottes, der Messias. Hat er gesagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut beigebracht. Das ist eine Gnade Gottes, dass er das erkennen durfte. Sie durften ihn als Messias erkennen und anschauen und erleben, was viele Propheten und Gerechte Israels selbst unbedingt sehen wollten, aber nicht konnten. Mir war auch eine Zeit lang das etwas verborgen. Als ich Jesus angenommen hatte, hatte ich immer die große Frage gehabt, was ist eigentlich neu im Neuen Testament? Das war alles wie im Alten Testament. Ich habe keinen Unterschied gefunden zwischen Neuen und Alten Testament. Was ist da eigentlich so neu im Neuen Testament? Alles, was da steht, steht im Alten Testament drin. Ich habe dann Pastoren in Berlin gefragt. Keiner konnte mir Antwort geben. Der Einzige, der mir Antwort gegeben hat, war Jeff Braun. Er sagte zu mir, schau, es gibt 7 Geheimnisse im Neuen Testament, die die Propheten nicht kannten. Und hatte mir einiges gezeigt. Ich bin sehr dankbar für diese Augenöffnung. Sehr, sehr dankbar. Denn wenn man vom Alten Testament her gläubig wird, hat man manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, das zu erkennen, dass die Gemeinde tatsächlich ein Geheimnis ist. Christus in uns ein Geheimnis ist. Und die Jünger durften das schon von Jesus lernen und hören. Dieses Geheimnis, was die Propheten nicht sehen durften. Zu ihren Lebzeiten war die Zeit noch nicht erfüllt, deswegen konnten die Propheten das nicht sehen. Nur die Jünger Jesu bekamen besondere Offenbarungen, wie wir in Johannes 14, Vers 21 bis 24 sehen, weil er sie vorerwählt hatte. Welch eine Gnade, von Jesus erwählt zu sein. Dann Vers 18. Hört nun das Gleichnis vom Seemann. Jetzt begann Jesus seinen Jüngern das Gleichnis vom Seemann zu erklären. Die Bibel enthält keine unverständlichen Geheimnisse. Das muss ich chinesischen Bibel, das ist das, glaube ich, in der deutschen Gemeinde habe ich das noch nicht so oft gesagt. Aber im chinesischen Bibelkreis sage ich das jedes Mal, mindestens 4, 5 Mal in jeder Bibelstunde. Die Bibel enthält keine Geheimnisse. Such also keinen Mythos, der da drin ist, wenn da keiner drin ist. Ja? Es ist also unbedeutend, warum Paulus nach links oder rechts ging, hat keine geistliche tiefe Bedeutung. Das ist nur eine Beschreibung, was er gemacht hat. Mehr nicht. Ja, das hat nichts weiter zu tun. Und die Bibel enthält keine unverständlichen Geheimnisse. Meistens erklärt die Bibel sich selbst. Und wo sie sich nicht selbst erklärt, gibt Jesus die Erklärung. Offen lässt Jesus die Frage, wer der Seemann ist. Aber das wird bereits durch weitere Erklärungen oder Erläuterungen erkennbar. Der Seemann ist der Herr Jesus selber, der den Samen ausstreut. Er streut sein Wort großzügig aus, sodass alle 4 Arten der Böden, die er bestreut hat, Gottes Wort bekommen konnten. Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg. Was in sein Herz gesät war, dieser ist es, bei dem auf dem Weg gesät wurde. Auf dem Weg, auf den der Same gesät ist, sind Menschen, die das Wort Gottes hören und nicht verstehen. Nun, wir haben jetzt einen sehr schönen Sommer gehabt. Stellt euch vor, Samen wird ausgesät auf einer heißen Asphaltstraße. Da kommen Vögel und nehmen das weg. Da passiert nichts weiter. Und so waren die Menschen, die das Wort nicht verstanden haben, seine Bedeutung nicht erkannt haben. Und Satan wird das in den Herzen dieser Menschen Gesäte wegnehmen können. Im Gleichnis fraßen die Vögel den gesäten Samen auf. Daraus können wir in den folgenden Gleichnissen schließen, dass Vögel keine positive Rolle spielen. Ja? Die folgenden Gleichnisse kommen beim nächsten Mal, irgendwann mal. Jetzt nicht. Dann Verse 20 bis 21. Bei dem aber auf dem Steinige gesägt ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt, ganz begeistert. Es war aber keine Wurzel er hatte aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Das auf den Steinen gesäte Wort hat scheinbar sofort Erfolg. Einstein sagte einmal, wer Erfolg haben will in der Wissenschaft, sollte lieber nach Kanada gehen und Baumfäller werden. Da sieht er jeden Tag den Erfolg seiner Arbeit. Ja, das ist das, was wir schnell haben wollen, nicht? Instant-Kaffee. In der chinesischen Küche gibt es Instant-Suppen, nicht? Da nimmt man also Nudeln, gibt es eine Gewürzmischung drauf. Ich habe es in meinem Labor auch, weil ich meist keine Zeit habe, irgendwo essen zu gehen. Heiß Wasser drauf und nach 10 Minuten ist es fertig. Und man braucht sich nicht darum zu kümmern. So instant, nicht? Das ist das Instant-Evangelium. Schnell mal aussehen, es geht schnell auf und wächst sofort. Und sobald es schwierig wird, allerdings weil die Mutter Erde fehlt und die Wurzeln sich nicht eingraben können in die Mutter Erde, das hat scheinbar sofort Erfolg, aber es kann nicht tiefer eindringen. Und sobald es schwierig wird, wenn Erfolg kommt, dann bleibt von der ursprünglichen Begeisterung nicht viel übrig. Jesus erklärt diese Menschen, dass diese Menschen, die den steinigen Boden repräsentieren, sofort bei der ersten Schwierigkeit Anstoß an Gottes Wort nehmen und sich von ihm abwenden. Das sind die Instant-Gläubigen, Sofort-Gläubigen, die sofort Jesus annehmen. Aber da habe ich folge jetzt 48 Jahre Jesus, bin 45 Jahre in missionarischen Dienst und ich kann euch sagen, ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen. So viele Leute, die gut angefangen haben, scheinbar. Keiner ist dabei geblieben. Alles steiniger Boden. 22. Das unter Dorn gesäte ist der, der das Wort Gottes hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Was unter Dorn gesät wird, wird von diesen Pflanzen, von den Dornen erstickt. Folgende Faktoren nennt Jesus, die das Wort ersticken. Es ist der Betrug des Reichtums. Es ist die Sorge der Welt. Oder umgekehrt, die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums. Jesus sprach diese Probleme bereits in der Bergpredigt an, wo er vor unnötigen Sorgen sowohl vor unnötigen Sorgen als auch vor Reichtum warnte. Lesen wir Matthäus 6, da hat er das schon mal so erwähnt. Matthäus 6, die Verse 19 bis 21, da heißt es, Moment, 6, ja, hier. Sammelt nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber als Schätze im Himmel, wo weder Motte und Fraß zerstören, noch Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo der Schatz ist, da ist dein Herz. Und dann Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn er wird entweder den einen hassen, den anderen lieben. Oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist die Sorge oder der Betrug des Reichtums. Und dann die Sorge, 24 bis 34. 25 bis 34. Da sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer unter euch kann mit seiner Sorge seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen und sich mühen und nicht, und sie mühen sich nicht und sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie einer von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was wollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat sein Übel genug. Wer große Existenzsorgen hat, ist nicht offen für Gottes Wort. Denn jemand, der in großer Not ist, empfindet diese Not stärker als Gottes Wort. William Booth, der Gründer der Heilsarmee in England im 19. Jahrhundert, erkannte das bereits, Und er kannte dieses Problem und er ging in seinem evangelistischen Dienst in folgender Reihenfolge vor: Suppe, Seife, Seelenheil. Also erstmal was zu essen, dann wasch dich und dann hör das Evangelium, okay? So klar. Etwa wie beim verlorenen Sohn. Sorgen töten alle Hoffnung und deswegen warnt Jesus vor Sorgen, denn sie sind wie Reichtum Götzendienst. Reichtum und Sorgen, Reichtum zu haben und auf Reichtum zu achten und Sorgen, auf Sorgen zu achten, ist wie Götzendienst. Und dann der letzte Vers, Vers 23. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht und wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Das auf gute Erde gesäte Wort wird verstanden und bringt vielfältig Frucht, je nach Qualität des Bodens, des guten Bodens. Die Ernte würde das Vielfache des Gesäten sein. Das Ergebnis der Ernte würde das Vielfache des Gesäten sein, sodass der Verlust der Aussaat auf dem Weg, auf dem Boden und steinigen Boden auf den Dorn weit kompensiert werden würde. Denn 25% ausgesät und dann wieder 100%, 100-fältig Frucht, ja, das ist schon was. Da kann man dann die anderen, was falsch gesät wurde, auf dem falschen Acker gesät wurde, kann man dann auch dann vernachlässigen. Kommen wir zur Anwendung. Wenn wir evangelisieren und am Samstag im Büchertisch, möchte ich euch alle auffordern, ich habe von meiner Frau gesagt, vielleicht fahre ich auch mal hin, mal gucken. Ich bin zwar kein Nürnberger, aber kommt hin zum Büchertisch. Seht das Wort Gottes aus. Macht das auch. Der Büchertisch sollte die Straße, die Pfannschmiedstraße, sollte voll sein von euch. Ihr habt die Genehmigung, die wird nicht immer erteilt, nicht? Nutzt die Gelegenheit, Gottes Wort auszusehen. Wenn wir evangelisieren, tragen wir dazu bei, dass Gottes Wort ausgesät wird. Es gibt scheinbar selten große Erfolge. Als wir in unserer Gemeinde Büchertisch angefangen hatten, in Erlangen, da gab es Leute, die haben gedacht, jetzt bekehren sich die Massen, wenn ich hinkomme. Gab einen Bruder, der in der Stadt Erlangen ziemlich bekannt ist, sagte, ja, kennen Sie mich nicht? Ich bin Bruder, ich bin Herr sowieso. Sie kennen mich nicht? Ich habe das Evangelium Ihnen zu sagen. Ach, Sie wollen gar nicht hören? War ganz enttäuscht und kam nie wieder. Ja, ist kein Instant, nicht? Wir sehen aus ohne Erfolg, werden ausgelacht, werden vielleicht, wie es in anderen passiert ist, verflucht, bespuckt. Und das liegt an den unterschiedlichen Böden. Das auf dem Weg gesäte und an Dorn gesäte wird keine Frucht bringen. Menschen, die diese Böden repräsentieren, scheinen an Gottes Wort überhaupt nicht interessiert zu sein oder sind nicht daran interessiert. Dennoch säte der Samen seinen Samen auf diesen Boden, auch auf diese Böden aus. Das auf dem Felsen gesäte bringt schnell Frucht und Begeisterung. Man ist geneigt, sich auf diese Menschen zu konzentrieren. Oh, der ist gerade gläubig geworden. Wir müssen jetzt sofort um ihn kümmern. Dass die Leute, die schnell das Evangelium aufnehmen und schnell begeistert reagieren. Als der erste chinesische Student Jesus Christus angenommen hat, hat der Professor Yang, der bei uns als Gastredner war, gesagt: Martin, freu dich, du hast einen Bruder in Christus. Ich habe gesagt: Ja. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich arbeite 13 Jahre unter Chinesen, habe ich damals gesagt, und habe noch kein Ergebnis gesehen. Ich glaube es nicht. Wollen wir erst mal sehen, ob er Christ wird. Da haben wir mich gebeten, einen Bibelkreis zu machen. Habe ich gesagt: Nee, tut mir leid. Ich kenne euch Chinesen. Ihr kommt dreimal und habt da keine Lust mehr. Und ich bereite mich vor, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe so viele Kontakte, ich brauche eure Kontakte nicht. Nach 6 Wochen, ich habe dann die Leute einzeln besucht und geprüft, ob die wirklich Christen sind, sagte der eine Bruder zu mir: Ja, also ich habe jetzt gemerkt, nachdem ich Jesus angenommen habe, habe ich ein schlechtes Gewissen, als Werkstudent zu kopieren. Ich muss die Kopien ja bezahlen. Ich sagte: Oh, der hat verstanden. Ich muss als Christ anders leben. Aber ich glaube nicht die Auferstehung Jesu. Aber ich glaube an Jesus. Der sagt: Okay, wir machen einen Bibelkreis zusammen, wir beide. Dass du nicht an die Auferstehung Jesu glaubst, da bist du in guter Gesellschaft. Die Korinther glaubten das auch nicht. Deswegen hat Paulus in Korinther 1. Korinther 15 geschrieben. Also das ist kein Problem. Das lernst du schon auch. Aber du hast Jesus aufgenommen, man sieht schon Veränderungen in deinem Leben. Fangen wir an. Ich habe nicht auf die Äußere geguckt, sondern erstmal eine Weile gewartet und die Leute ein bisschen hängen gelassen. Ja? Und dann haben wir den Bibelkreis gestartet. Erstmal mit 3 Leuten, dann 5 Leuten, dann 10, später wurden es dann 30. Und aus diesem Bibelkreis sind verschiedene andere Kreise entstanden. Das auf den Felsen Gesäte bringt Frucht und Begeisterung, als geneigt, sich auf diese zu konzentrieren. Ich glaube nicht, wenn jemand sich bekehrt. Sage ich ganz ehrlich, da bin ich erstmal sehr vorsichtig. Wollen wir erstmal sehen, mal abwarten. Ich habe zu viele Leute gesehen, die sich bekehrt haben und dann weggegangen sind. Meistens ist diese Begeisterung nur Strohfeuer, es wird nicht lange anhalten. Was auf guten Boden gesät wird, verschwindet in diesem Boden. Wisst ihr das? Ihr glaubt nicht, dass da was passiert. Das verschwindet in diesem Boden. Es dauert lange, bis sich etwas Frucht entwickeln kann. Wenn sich diese Frucht aber entwickelt, dann ist der Ertrag ein Vielfaches der Aussaat. Und auf den guten Boden wird meist nicht geachtet. Als ich an Jesus gläubig wurde, zum ersten Mal gehört habe, dass Jesus der Messias ist, habe ich ein halbes Jahr gebraucht, um Jesus als Messias anzunehmen. Und dann bin ich verbotenerweise immer wieder so in einen Hauskreis gegangen. Und diese Leiterin des Hauskreises war eine evangelische Regierungslehrerin, sagte mir 4 Jahre später, Mensch, dass du so viel evangelisierst, hätte ich nie gedacht. Du warst 1-2 Jahre, wenn du da warst, nur ganz still, hast nie ein Wort gesagt, nie eine Frage gestellt, immer nur da gesessen, still, habe gesagt, aus dem wird nie was. In meiner Schulzeit habe ich mal eine Schrift weitergegeben, ein christliches Buch weitergegeben, an einen Mitschüler. Total atheistisch, sagt, interessiert mich nicht, will ich nicht haben. Etwa 10 Jahre später traf ich ihn auf einer evangelistischen Tagung oder einer Konkurrenz in Berlin, wo auch Missionare ausgesandt wurden. Da war er einer von den Ausgesandten. Ich bin auf ihn zugegangen und sagte, du bist doch so atheistisch, wie kannst du Missionar sein? Oh ja, sagte er, oh ja. Ich habe das Buch von dir bekommen. Vor 5 Jahren bin ich umgezogen. Und da habe ich das Buch entdeckt und dachte, wo kommt denn das her? Habe das gelesen und habe Jesus angenommen, eine Gemeinde gesucht und das bin ich jetzt hier. In den Boden gesät, irgendwann geht es auf. Ich habe es einmal unserem Oliver Meyer gesagt, Oliver, wenn du hier siehst, evangelisieren bringt nichts, du verteilst Traktate, Leute nehmen es mit, schmeißt es weg oder schmeißt es auch nicht weg, lass es zu Hause in den Taschen liegen, was wir machen, sind Zeitbomben sehen. Irgendwann geht es auf. Ja? Irgendwann geht es auf. Dazu eine kleine Geschichte. Wir hatten ja vor etwa 5 Wochen Rosh Hashanah, da begann das Jahr 5779 nach jüdischer Zeitrechnung. Und Rosh Hashanah ist für Juden immer ein sehr besonderes Fest. Man hört niemals in Israel, habt ihr gehört, dass es Neujahr war? Nee, war, hat keiner mit euch mitgeteilt. Man hört das asiatische Neujahr, das kurdische Neujahr, das türkische und die arabischen Neujahre oder das chinesische Neujahr und das deutsche Neujahr, überall knallt und wird gefeuert, ja. Dass man Ohrenschützer braucht, um durchzukommen. Jüdische, kein Feuerwerk, nichts. Ein stilles Beten, ein stilles Nachdenken. Und so war in dieser kleinen Geschichte, 2 Wochen vor einem Rosh Hashanah kam ein jünger Mann zu seinem Rabbi. Er klagte, ich habe im letzten Jahr viel in den Schriften gelesen. Ich habe versucht, nach Gottes Willen zu leben und versucht, mich zu verändern. Aber ich bin der Alte geblieben. Kein Erfolg, keine Veränderung. Der Rabbi antwortete ihm, ein Bauer in Asien säte Bambus. Da sieht der Bambus aus. Dann düngte er und wässerte diesen Bambus 1 Jahr. Nichts geschah. Dann düngte und wässerte er den Bambus 2. Jahr. Nichts geschah. Dann düngte und wässerte er den Bambus 3. Jahr. Nichts geschah. Dann düngte und wässerte er den Bambus 4. Jahr. Nichts geschah. Dann düngte er und wässerte den Bambus 5. Jahr. Nichts geschah. Plötzlich, gegen Ende des 5. Jahres, wuchs eine Bambuspflanze, wuchs die Bambuspflanze hoch in einer Geschwindigkeit von 12 Meter in 6 Wochen. Das sind 2 Meter pro Woche. Wie lange hat diese Pflanze zum Wachsen gebraucht? Fragt der Rabbiner den jungen Mann. Der junge Mann sagt, 6 Wochen. Nein, sagt der Rabbiner, nicht 6 Wochen. Die Pflanzen wuchsen 5 Jahre. Die meiste Zeit war das Wachstum unsichtbar. Unter der Erde bauten sie ein starkes Wurzelwerk auf, bis sie in der Lage waren, in die Höhe zu wachsen. Der Bauer brauchte nur lang genug geduldig düngen und zu wässern. Hab Geduld, junger Mann, du hast viel Zeit zum Wachsen und wirst zum Wachsen viel Zeit brauchen. Studiere weiter Gottes Wort und versuche weiter nach Gottes Wort zu leben. Ein weiser Rat, nicht? Hab Geduld und lass Leute wachsen. Wir sehen das Ergebnis nicht. Paulus selbst schrieb das im 1. Korinther 3, dass er gesät hat, Apollos hat begossen. Ich bin gerade in der Erlanger Gemeinde dabei, die Biografie von Paulus zu erzählen, anhand der Apostelgeschichte und anhand seiner Briefe. Und da habe ich den Leuten erklärt, schau mal, in der Korinther Gemeinde hat er die Synagoge gespalten. Ein Teil der Synagoge ist christliche Gemeinde geworden, auch der Synagogenvorsitzende ist mitgekommen. Und der andere wurde, weil er einen Aufstand gegen die Gemeinde angezettelt hatte, vor dem Stadtrat verprügelt. Später ist dieser Sosthenes ein Mitarbeiter von Paulus gewesen. Interessant, nicht? Manche werden im Glauben geprügelt. Und ich denke, dass der Dienst von Apollos, nachdem er von Ephesus nach Korinth ging, der war, die restlichen Teile der Synagogen zu Jesus zu führen. Wir brauchen Zeit. Wir werden nicht sofort Ergebnisse sehen. Vielleicht wirst du gar kein Ergebnis sehen, wenn du evangelisierst. Ich bin sehr uneffektiv im Evangelisieren. Ich habe nur einen einzigen Menschen in meinem Leben zu Jesus direkt geführt. Die anderen haben die andere Arbeit gemacht. Ich habe vielleicht viel ausgesät, aber ich habe keinen Erfolg, ganz ehrlich. Und das hat mich auch nie interessiert, weil ich wusste, irgendwann macht Gott das. Nächster Punkt zur Anwendung. Veränderung geistlicher Böden. Jeder, der sich mit Landwirtschaft auskennt, weiß, dass ein Boden arbeitet. Ein Acker, von dem man versucht, alle freiliegenden Steine aufzusammeln, wird nach einiger Zeit wieder voller Steine sein. Denn das Erdinnere arbeitet und es kommen immer wieder Steine nach oben. Das bedeutet auch, dass der vielfache Ackerboden, über den der Seemann in unserem Gleichnis ging und seinen Samen aussäte, veränderbar ist. Nicht? Auch Asphalt, wenn man ihn nicht unbearbeitet lässt, wird irgendwann mal Pflanzen hervorbringen. Nicht, das ist jetzt gerade im Gewächshaus in Berliner Flughafen, BER, wo viele Pflanzen überall rauskommen, ja? Wo auch innen drin schon sowas wie ein Baum wächst, ja? Habe ich gehört. Die Böden ändern sich. Das bedeutet auch, dass der Boden sich verändern kann. Gott kann Menschen ändern, die den Weg repräsentieren. Er kann Menschen ändern, die, wo das Wort sofort weggenommen wird, zunächst einmal, in einen fruchtbaren Ackerboden. Er kann den steinigen Boden ändern, in ein Ackerstück, auf dem dann letztlich viel Frucht bringt. Auch Dorn und Disteln kann er verwandeln. Und darum können wir unseren himmlischen Vater bitten. Was wir aber vor allem tun sollen, ist, das habe ich in der chinesischen Gemeinde gebracht, ich möchte es eigentlich bei euch ja auch sagen, Boden, der fruchtbar ist, guter Boden, braucht Stille. Ich weiß noch, wo ich mal kleiner Junge war in der Schule, ja, da haben wir sowas, so Samen bekommen, sollten es in der Erde in so einen Joghurtbecher einpflanzen. Aus meinem ist nie was geworden. Wisst ihr, warum nicht? Ich habe jeden Tag nachgeguckt. Damit haben sich die Wurzeln verändert. Das ist kaputt gegangen. Ja? Ich habe meine Pflanze selber zerstört. Was du gesehen hast, lass drin. Guck's nicht an. Es entwickelt sich selber. Ja? Und für ein gutes Wachstum braucht man Zeit, Wasser, Dünger und Ruhe. Und dafür sollen wir beten. Die Stelle ist schon gelesen worden heute, das ist meine Abschlussstelle heute, 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen und Gebete und Fürbitten und Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und für alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und angenehm für unseren Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Darum beten wir für die Obrigkeit. Ich habe es den chinesischen Leuten gesagt, in China gibt es gerade wieder Verfolgung gegen Gemeinden. Das ist nicht nur Hausgemeinden, gegen alle Gemeinden, weil die Religionspolitik sich geändert hat. Betet für euren Präsidenten Xi Jinping, der ist von Gott eingesetzt, ist eure Obrigkeit. Betet für den Ministerpräsidenten Li Keqiang, für euch. Beten wir für unsere Bundeskanzlerin, beten wir für unseren Bundespräsidenten, für unsere Kanzlerin Merkel, Steinmeier und für unseren jetzigen Ministerpräsidenten, den neuen Ministerpräsidenten, dass wir eine Regierung bekommen, in der sich in aller Stille das Evangelium entwickeln kann. Gott will alle Menschen retten. Darum sollen wir für alle Präsidenten und Regierungen beten, damit wir ein ruhiges, stilles Leben führen können. Denn in solchem Leben werden Sorgen, die oft auch durch schlechte Regierungen entstehen, nicht Gottes Wort ersticken. In einem ruhigen Leben kann sich Gottes Wort entwickeln, weil Wachstum und Entwicklung Ruhe braucht. Der vierte Boden, es war der fruchtbare Boden, wird aber meist nicht beachtet. Es braucht Zeit, bis da was wächst. Und dann wächst es wie ein Bambus ganz schnell nach oben. Beten wir zum Schluss.